eine ermutigende Textzeile, mit der der Lobpreis geendet hat. Eine Botschaft von Gott, die uns gewiss macht, du liebst mich grenzenlos. Wir sind Geliebte und können das nicht oft genug hören, dass er, der Vater im Himmel, uns wirklich liebt. Wir erinnern uns sicherlich an das Vaterunser. Ich möchte am Anfang der Predigt mit euch einen Teil des Vaterunsers sprechen. Seid ihr bereit? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir wissen, es geht noch weiter, aber an der Stelle möchte ich abbrechen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du und ich, die wir Jesus kennen, ihn lieben und ihm nachfolgen, haben das schon oft genug erlebt, dass wir gebetet haben, Herr, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn er sich auf Erden erfüllt hat, der Wille Gottes, in deinem ganz persönlichen Lebensalltag, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, hier in der Gemeinde, wenn wir erlebt haben, der Wille Gottes ist gerade eben geschehen. Wir haben darum gebetet und jetzt ist es Wirklichkeit, greifbar, erfahrbar geworden. Dann ist es doch ein Stück Himmel auf Erden, oder? Solche Augenblicke zu erleben, ist ungeheuer kostbar, weil es uns einen Vorgeschmack gibt auf den Himmel. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, jetzt hier bei uns, jetzt hier bei mir, und es ereignet sich, dann ist es ein Stück Himmel auf Erden. Und wir sollten uns ruhig mehr davon erzählen, wenn wir das erlebt haben. Himmel auf Erden ist aber noch nicht alles. Nicht immer ereignet sich der Wille Gottes in unserem Leben und in dieser Welt schon gleich gar nicht. Das Reich Gottes ist noch nicht überall. Wir empfinden bei der Situation, dass Christen verfolgt werden. Wir empfinden bei der Situation, dass Bomben gebombt werden, dass Menschen missbraucht und versklavt werden, dass so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist, empfinden wir, das Reich Gottes ist noch nicht überall. Wir beten noch darum, dass es sich ausbreitet. Auch hier in der Stadt Pforzheim gibt es noch so viel Not. So viel Not. Und das macht uns dann immer bewusst, dass das, was vollkommen ist, noch nicht geschehen ist. Wir beten darum, dass es Stück um Stück geschieht in unserem Leben und durch unsere Gemeinde und durch die Gemeinden dieser Stadt, auch in unsere Stadt, Veränderung bringt, aber es ist noch nicht so weit. Und da möchte ich mit euch heute an diesem Ewigkeitssonntag darüber nachdenken, dass es eines Tages soweit sein wird. Über die Ewigkeit nachzudenken, den Ort, wo die Gegenwart Gottes, von der du gebetet hast während dem Lobpreis, der Normalzustand sein wird. Es ist so gut, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, einmal in der Woche, um Gemeinschaft miteinander zu haben, aber auch gemeinsam zu erleben, Gott ist mitten unter uns. Er ist hier. Wir haben ihn begrüßt. Er will durch so viele Dinge, durch sein Wort zu uns sprechen, unser Herz berühren, unseren Glauben stärken. Aber es kommt der Tag in dieser neuen Welt, die Gott schafft, da ist seine Gegenwart bleibend, mitten unter uns. Es wird ein Ding sein. Ich möchte euch den Predigttext für diesen Sonntag lesen. Aus der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, das ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, alles werde ich jetzt neu schaffen. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das ist der Himmel. Ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort, der alles übersteigt, was wir uns je vorstellen könnten. Eine Hoffnung auf etwas Größeres, auf etwas Unendliches, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben. Ich habe erinnert an die zwei Pastoren im Sudan, die im Gefängnis waren, Todesstrafe, wussten, bald werden wir sterben, wenn Gott kein Wunder tut und uns hier rausholt. Und sie hatten eine Freude, weil sie wussten, unser Ziel ist der Himmel. Dafür lohnt es sich zu leben und zu sterben. Dieser Satz, den ich jetzt als nächstes sage, der fasziniert mich immer wieder. Wir werden noch nicht einmal 2 Sekunden im Himmel sein, wenn wir uns dann auch schon fragen, warum habe ich eigentlich so viel Wert auf das Vergängliche gelegt? Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Warum habe ich so viel in Dinge investiert, die keine Bedeutung für die Ewigkeit haben? Wenn man dann zurückschaut und denkt, meine Güte, das, was Gott schafft, diese neue Stadt, die von oben herabkommt, das neue Jerusalem, das, was er alles neu macht, das ist so viel besser, so viel schöner, so herrlich, dass wir uns fragen werden, warum habe ich mich manchmal an Dinge dieser Welt so geklammert? Und ich möchte euch einladen, dass wir heute Morgen neu darüber staunen, dass Gott, der Schöpfer, uns diese Zukunft bereithält, etwas ganz Neues schaffen wird. Er war ja schon immer der Schöpfer. Ich möchte als erstes daran erinnern, dass er am Anfang schon der Schöpfer war. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er hat geschaffen durch sein Allmachtswort. So heißt es im Schöpfungsbericht der Bibel. Alles, was wir sehen können, Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen, Tiere, Menschen, das sind alles Spuren des Schöpfers. Und wer sich etwas intensiver mit der Schöpfung Gottes beschäftigt, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Jede Pflanze ist ein Wunder für sich. Die Photosynthese, das Sonnenlicht in Nahrung umgewandelt wird. Unser Herz, der Lebensmotor, schlägt 100.000 Mal pro Tag, im Durchschnitt jedenfalls, und pumpt 5.000 Liter Blut durch unseren Kreislauf. Und da ist eine Energie, da muss niemals eine Batterie ausgewechselt werden. Das schafft nichts anderes an Technik. Und wenn wir dann in das Sonnensystem, ins Universum blicken, dann nimmt unser Staunen über unendliche Dimensionen einfach nur noch zu. Da fliegt unsere Erde in der genau richtigen Entfernung zur Sonne, mit der genau richtigen Neigung der Erdachse, mit der genau richtigen Geschwindigkeit und Umdrehung um die Sonne, dass wir weder erfrieren noch verbrennen, sondern zu jeder Zeit des Tages und des Jahres genau die richtige Menge von Licht und Wärme bekommen. Nur dadurch ist Wachstum hier möglich, und wenn nur die kleinste Abweichung wäre, wäre hier Tod und Zerstörung das Ergebnis. Gottes Schöpfung ist großartig. Ich weiß nicht, in welchem Zeitpunkt dieses Jahres du einmal über die Schöpfung Gottes gestaunt hast. Bei uns war es im Urlaub in Österreich. Da waren wir an einem See und ich habe über die Schönheit dieser Landschaft einfach nur gestaunt. Ich habe es natürlich fotografiert, aber vielleicht hast du innerlich auch so ein Foto von irgendetwas dieses Jahr, wo du über die Schöpfung Gottes einfach nur gestaunt hast und gedankt hast innerlich. Das heißt, es soll uns immer wieder zu Staunen und Dankbarkeit führen. In Psalm 104 wird das ausgedrückt: Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Du hast alles Weise geordnet, die Erde ist voll von dem, was du geschaffen hast. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will nicht aufhören, ihn zu loben. Also wenn man über die Schöpfung Gottes anfängt zu staunen. Er ist der Schöpfer, der so viel Großartiges um uns herum geschaffen hat und erhält bis auf diesen Tag. Auch wenn wir wissen, gefallene Schöpfung und vieles ist nicht mehr so, wie es im Urzustand war. Trotzdem haben wir so viel Grund, dankbar zu sein. Und dann wissen wir, dieser Gott, der einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, der ist auch heute schöpferisch tätig. Nicht nur, dass er die Schöpfung, die er einmal ins Leben gerufen hat, erhält. Er ist auch jetzt kreativ tätig. Unter uns heute Morgen auch. Wir warten nicht nur auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, diese Stadt Jerusalem, die ganz neu extra für uns, die wir sie bewohnen werden, gestaltet wird, sondern wir erleben auch heute auf dieser Erde immer wieder die schöpferische Kraft Gottes, wenn wir uns darauf einlassen. Dann sind wir daran beteiligt, wo wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, und erleben, wie sich der Wille Gottes auf der Erde verwirklicht, dann bekommen wir einen Vorgeschmack auf diese lebendige Hoffnung für die Ewigkeit. Ich möchte euch ein Beispiel sagen, das mich sehr beeindruckt hat. Der amerikanische Theologieprofessor Ron Sider berichtete über die erstaunliche Sanierung eines völlig heruntergekommenen Stadtteils in Chicago durch eine christliche Gemeinde, die solch ein Signal der Hoffnung aussendete. Eine Gemeinde in Chicago in einem heruntergekommenen Stadtviertel. Der früher bürgerliche Viertel war für Drogen, verkommene Wohnungen und Kriminalität berüchtigt geworden. Die Gemeinde ließ sich dort nieder und kümmerte sich um die Not der Menschen. Also Jens, was du vorhin erzählt hast, in unserem Stadtteil, wo hier unser Standort ist, für was ist dieses Stadtteil bekannt? Und was könnte unsere Gemeinde für diesen Stadtteil bedeuten? Die Gemeinde in Chicago hat sich besonders dafür interessiert, für diesen verkommenen Stadtteil, hat sich dort niedergelassen und kümmerte sich um Menschen in Not. Sozialarbeiter, Mediziner, Juristen und andere Fachleute boten wirkungsvolle Hilfe umsonst an. Wohnungen wurden renoviert. Die Gemeinde feierte ihre Gottesdienste und lud die Menschen zu Jesus Christus ein. Die Christen erklärten ganz offen, dass eine wirkliche Erneuerung des Lebens nur durch Jesus, die Vergebung der Sünden und die Kraft des Heiligen Geistes möglich sei. Im Laufe von Monaten und Jahren veränderte sich der ganze Stadtteil. Wohnungen wurden saniert. Man konnte wieder ohne Angst auf die Straßen gehen. Menschen wurden von Drogen frei und bekehrten sich zu Jesus Christus. Die Gemeinde wuchs und war ein Segen für den Stadtteil. Das hat Kreise gezogen. Regierungsbehörden in Washington hörten von diesen Erfolgen. Sie schickten Experten, um die Ursachen zu untersuchen. Die Beamten lobten die fachliche Arbeit der Sozialarbeiter, Mediziner, juristischen Berater, Architekten. Dann erklärten sie, dass der Staat natürlich keine religiösen Angebote machen könne. Die Gemeindevertreter entgegneten, wenn man nur die Hälfte des Problems anpackt, kann man keine ganze Lösung erwarten. Aber die Arbeit dieser Christengemeinde war ein Hoffnungssignal. Sie veranschaulicht, dass die Erneuerung einzelner Menschen und auch eines ganzen Stadtteils nur möglich ist, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und aus der Kraft des Geistes Gottes in ein neues Leben beginnen. Es macht soziale, medizinische, finanzielle und juristische Hilfen nicht überflüssig, aber es stützt deren Wirksamkeit. Ein Stückchen Himmel auf Erde. Reich Gottes nimmt Gestalt an. Gibt uns Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Gott ist schöpferisch tätig. Und das fängt immer in einem einzelnen Menschen an, in dir und in mir, wo er etwas neu macht, etwas schafft. Ohne dass das geschieht in uns, kommt ja sowieso keiner in das Reich Gottes. Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir von Neuem geboren, sind dann eine neue Schöpfung geworden in Jesus. Da hat etwas Neues begonnen. Und das entscheidet da, ob wir dort im Himmel auch einen Platz haben oder nicht. mit diesem ersten Schritt des Glaubens beginnt die Lebensreise, in der Gott weiter schöpferisch tätig ist in unserem Leben. Im Galaterbrief beschreibt der Apostel Paulus das in einem Vers ganz interessant. Durch seinen Heiligen Geist bewirkt er in seinen Menschen, dass etwas wächst. Dass etwas wächst, was vorher so nicht da war. Früchte des Heiligen Geistes wird das genannt. Da entstehen Werte in einer Dimension, in einer Art, wie die Welt sie nicht kennt. An Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Er ist heute und jetzt schöpferisch tätig, dieser Gott. Und vielleicht hast du heute Morgen auch den Wunsch, Gott sei bei mir in dieser oder jener Situation meines Lebens schöpferisch tätig. Da brauche ich es heute ganz besonders und da brauche ich es neu. Ich lade dich ein, wirke an mir schöpferisch, dass meine Liebe erneuert wird. Vielleicht brauchst du das, ich brauche das jedenfalls. Dass deine Hingabe und Leidenschaft für Gott ganz neu Feuer fängt. Immer wenn Jesus spricht und der Heilige Geist das befeuert, dann sagen Menschen, da ging es mir durchs Herz, da habe ich gemerkt, das ist nicht einfach nur Information, sondern das ist etwas, was mein Leben verändern wird. Dass wir da neu uns dafür öffnen und Gott darum bitten, Herr, ich möchte, dass mein Herz ganz neu brennt für dich. Dass meine Beziehungen erneuert werden. In Ehe, in Familie, in Gemeinde. Auch das brauchen wir immer wieder neu. Dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Dass eine neue Vision mein Herz erfüllt. Wofür bin ich da? So wie Nils heute gesegnet wurde, weil er eine Aufgabe bekommen hat und Ja dazu gesagt hat. Was hat Gott mit dir vor? Wo möchte er dich schon längst, dass du dich entscheidest? Hier bin ich. Gott, ich bin bereit, ich lasse mich drauf ein. Dass wir dann nicht mehr müde sind von den Krisen des Lebens und uns dem ergeben, was einfach so passiert im Leben, sondern dass wir neuen Mut schöpfen, weil er kreativ in uns es verändert. Paulus schreibt einmal, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das macht mir Hoffnung. Wie ihr wisst, bin ich ja zurzeit ein bisschen lädiert mit einem Nerv hinten an der Lende, habe ich Schmerzen und da merke ich, der äußere Mensch, so wie Paulus das schreibt, der wird aufgerieben, wir werden älter, ist halt so. Aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert und da hat unser schöpferischer Gott auch heute für dich was Neues bereit. Und es kann sein, dass du heute Morgen da sitzt in diesem Gottesdienst und sagst, das wünsche ich mir so sehr. An dieser oder jener Stelle meines Lebens, und da sage ich jetzt schon, Gott ist bereit, es dir zu schenken. Komm einfach. Lass für dich beten, dass das geschieht und Wirklichkeit wird. Wir haben also festgehalten, Gott war schon immer schöpferisch tätig und seine Schöpfung ist vollkommen, wunderschön. Und das auch heute in unserem Alltag wieder schöpferisch tätig. Aber das, worauf wir zuleben, diese neue Schöpfung, dieses Versprechen, das noch aussteht, das noch kommt in Zukunft, das ist etwas noch viel Größeres, für das es sich lohnt, zu leben und zu sterben. In seinen Abschiedsreden hat Jesus seine Jünger vorbereitet. Seid nicht bestürzt, sagt er ihnen, habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger, vertraut Gott und vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das hat Jesus seinen Jüngern schon damals gesagt und das gilt für dich und mich auch heute. Wer Keith Green noch kennt, ein Christ, der in den 80er Jahren großartige Musik gemacht hat, der erinnert sich vielleicht an eines dieser Lieder, das er mit folgenden Worten eingeleitet hat. Er sagte, wenn Gott diese wunderbare Welt in 7 Tagen erschaffen hat, manche Wissenschaftler behaupten, das hätte viel länger gedauert, aber ganz egal, Gott hat geschaffen in 7 Tagen diese herrliche Welt. Und jetzt ist Jesus seit mehr als 2000 Jahren dabei, das Versprechen zu erfüllen, das er seinen Jüngern gegeben hat, nämlich Wohnungen vorzubereiten in diesem Ort, wo Gott ist. was wird das für eine herrliche Schöpfung sein, wenn schon diese schöne Erde, die in 7 Tagen geschaffen wurde, das wird alles übertreffen. Wir haben gelesen, dort in der Gegenwart Gottes zu leben, bedeutet, er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist eine Qualität von Leben, wo nur die Herrlichkeit Gottes ist. Kein Schmerz mehr. Kein Tod mehr. Kein Leid mehr. Die Gemeinschaft mit Gott bedeutet für die Bewohner dieses Himmels, dieser herrlichen Stadt, die er schafft, die höchste Lebensqualität. Und die erste Handlung Gottes beim Umzug der Menschen aus der Erde, aus dem Grab, in diese Herrlichkeit Gottes hinein, wird sein, dass er ihnen die Tränen abwischt. Ganz egal, welche Tränen du geweint hast schon, sichtbar oder unsichtbar, Gott kennt sie. Gott kennt sie. Und er wird sie abwischen. Das wird das Erste sein, was er tut, wenn du ankommst. Er wird die Tränen abwischen. In dieser Stadt gibt es keinen Grund zum Weinen mehr. Leid und Schmerzen und Tod haben keinen Platz. Das ist alles vorbei. Nun gibt es nur noch ewigen Trost. Und die, die durstig sind von der Wanderung durch Lebenswüsten, da gibt Gott ihnen zu trinken. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was Jesus schon hier auf der Erde, während er im Tempel war, dort ausgerufen und angeboten hat, wird dann vollkommen erfüllt. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ist übrigens auch heute in diesem Gottesdienst der Fall und möglich. Wer Durst hat nach Leben, kann zu Jesus kommen und erfahren, dass auch jetzt schon immer wieder diese Quelle sich für ihn erschließt. Und Gott wohnt mit seinen Menschen in dieser Stadt. Wörtlich ist hier vom Zelt Gottes die Rede. Das erscheint für eine Stadt merkwürdig, dass da nochmal von dem Zelt die Rede ist. Aber es soll an die Stiftshütte erinnert werden. Das Zeltheiligtum, in dem Gott zuerst auf der Wüstenwanderung mit dem Volk Israel unterwegs war. Und dieses Zelt war ein Zeichen für seine Gegenwart. Diese Wolke, diese Schekina, war ein Zeichen seiner Gegenwart. Ich bin mit meinem Volk unterwegs. Und es ist ein Bild, dass Gott dort wohnt. Nicht nur in einem Zelt, sondern bleibend. Er besucht es nicht nur. Er wohnt da. Er bleibt in Ewigkeit mit seinen Menschen zusammen. Da ist keine Vermittlung mehr nötig. Er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Ich sage es nochmal, wir werden noch nicht einmal 2 Sekunden im Himmel sein, wenn wir uns schon fragen, warum habe ich so viel Wert auf so viel Vergängliches gelegt? Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Warum habe ich so viel in Dinge investiert, die keine Bedeutung für die Ewigkeit haben? Vertrauen wir doch auf diesen schöpferischen Gott, der nicht nur am Anfang schon geschaffen hat und auch jetzt an dir schöpferisch tätig ist, sondern vertrauen wir auf ihn, der einmal alles neu macht. Amen. Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke, dass du dich offenbarst als ein Gott, der schöpferisch wirkt und der verheißt, siehe, ich mache alles neu. Und danke, dass es wirklich so ist, dass du auch in unserem Leben schöpferisch tätig bist, dass du uns aus dem Tod zum Leben gerufen hast, aus der Ferne in die Nähe, aus der Sklaverei in die Freiheit, aus dem Tod zum Leben, aus der Gebundenheit in Freiheit. Danke, dass du auch heute schöpferisch tätig sein willst in unserem Herzen, da wo wir es brauchen. Und danke, dass wir uns miteinander auf diesen Tag freuen dürfen, wenn du kommst und wenn es wirklich wird, dass diese neue Stadt, diese neue Erde und dieser neue Himmel Wirklichkeit sind, dass wir darin leben. Danke, dass wir dieses herrliche Ziel haben und dass es sich lohnt, jetzt schon mit dir zu gehen. Danke, Herr, dass du jeden kennst, der heute vielleicht Lasten mitgebracht hat. Danke, dass du auch da schöpferisch tätig sein möchtest. Ermutige den Glauben jedes Einzelnen. Hab Dank dafür. Amen.